Podcast Krimi Schweiz.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge des Podcasts Krimi Schweiz. Heute mit einer bekannten Autorin, die eine ganz spannende Kindheit hatte. Die wuchs nämlich auf einem idyllischen Bauernhof gleich neben einer psychiatrischen Klinik, einer Drogenentzugsklinik für Jugendliche und einem Bundesasylzentrum auf. Und sie hat ein ganz bewegtes Leben, auf das wir nachher nochmal eingehen werden. Sie war unter anderem in Australien auf einer Viehzucht, war Tätowiererin, hat eine Whiskybar geleitet. Das sind nur ein paar ganz kleine Ausschnitte aus dem Leben von Monika Mansour. Hallo Monika, wie geht es dir heute?
Ja, hallo. Ja, mir geht es sehr gut, danke. Schön, dass ich da bei euch sein darf für diesen Podcast. Freue mich sehr.
Ja, das freut mich, dass du da bist. Und Monika, ich weiß ja, du bist eine Vielschreiberin. Du hast 2014 deinen allerersten Roman veröffentlicht. Liebe, Sünde, Tod hieß der. Und jetzt reden wir heute unter anderem über deinen 9. Krimi, Zugersee. Ich weiß, dass du jetzt schon deinen 10. Krimi im Lektorat hast, der heißt Lichter über Luzern. Der wird dieses Jahr im Oktober erscheinen, auch wieder beim Emons Verlag, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Wenn ich das so sehe, wird mir ganz schwindelig. Du bist ja eine Vielschreiberin. Wie kommst du zum Schreiben so viel? Also ich meine, das braucht ja alles Zeit. Wo holst du dir die Zeit?
Ja, die nehme ich mir irgendwo her. Ich weiß manchmal selber nicht wo. Aber das Schreiben ist einfach in mir und das muss raus. Und egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, oder das kann früh morgens oder spät nachts sein, irgendwie, wenn es mich packt, dann muss ich an den Computer und drauf loshauen, in die Tasten hauen. Ja, das war schon immer so, schon als Kind. Ich habe in der Schule schon Aufsätze geschrieben, die waren 6, 7, 8 Seiten lang. Der Lehrer hat dann immer gestöhnt. Ja, und das hat sich eigentlich mein ganzes Leben lang durchgezogen, bis ich jetzt endlich wirklich Bücher schreiben darf, die dann auch veröffentlicht werden.
Monika, du hast in deinem jetzigen Roman Zugersee ein Trio im Zentrum deiner Geschichte, ein Investigationstrio, die heißt nämlich Trust Investigation. Die kommen aus Zug, glaube ich. Warum hast du dich für so ein Trio entschieden?
Das war zu Beginn nicht mal die Absicht. Der erste Band, Höllgrotten, da ging es vor allem um die Natalie. Das ist ein Schmetterlingskind. Also sie ist eine junge Frau, die leidet an einer genetisch bedingten Krankheit, die ihre Haut so empfindlich macht wie die Flügel von Schmetterlingen, sagt man. Und die Idee war eigentlich, eine Hauptfigur zu schaffen, die körperlich sehr zerbrechlich ist und trotzdem einen ganzen Krimi als so private Ermittlerin tragen kann. Weil sie ja körperlich nicht so viel machen kann, habe ich ihr dann den Personenschützer, den Tom, an die Seite gestellt. Da bei Kriminalfällen meistens die Polizei mitwirkt, musste ich noch eine Kommissarin hinzunehmen. Das war dann diese robuste, etwas unsympathisch erscheinende manchmal, die Sarah. Und irgendwie haben die sich jetzt über die letzten 3 Bände dann zusammengefunden und jetzt im Zugersee ein Trio, die Trust Investigation, gegründet.
Jetzt hast du das gerade schon erwähnt, die Natalie hat eine genetische Disposition, das nennt man im Volksmund Schmetterlingskind.
Genau.
Erklärst du uns ganz kurz noch ein bisschen, was das ist? Ich meine, es ist ja was ganz Besonderes, das habe ich wirklich zum ersten Mal gehört. Und was macht das mit diesem Menschen?
Ja, es gibt in der Schweiz nicht so viele Menschen, die daran leiden. Es gibt verschiedene Schweregrade auch. Ich habe einen Bericht einmal in einer Zeitschrift gelesen über so ein Schmetterlingskind. Das hat mich sehr bewegt. Und da kam mir eigentlich die Idee, so eine Figur zu nehmen und um einen Krimi um sie herum zu schreiben. Und ich hatte dann auch wirklich das Glück, ich durfte eine junge Frau kennenlernen, die genau mit dieser Krankheit lebt, und habe sie dann Nachmittag in Bern besucht. Wir haben lange gesprochen, auch mit ihrer Mutter. Sie hatte so viel Kraft und Energie und so viel Willen, auch ihr Leben zu meistern, trotz der Krankheit. Das hat mich sehr bewegt und da dachte ich doch, so eine Frau, die kann wirklich einen ganzen Krimi tragen.
Und wie geht man mit diesen Menschen um? Ich meine, es ist ja so, dass ihre Haut sehr verletzlich ist und nur eine kleinste Berührung kann schon zu einer Verletzung führen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht man mit diesen Menschen? Ich meine, die dürften ja rein theoretisch nirgendwo drankommen oder anecken. Und dann sind die mitten in einem Ermittlerteam und kommen vielleicht in Situationen, wo es ja dann auch mal ein bisschen Turbulenz rund hergeht.
Genau. Also das Problem, also sie werden ja mit dieser Krankheit geboren, also die leiden daran am ersten Tag. Und vor allem die Kindheit ist dann sehr schwierig, weil wenn man Kinder kennt, die sind sehr energiegeladen und die stoßen überall an und das dürfen die dann fast nicht. Sie sind ständig einbandagiert, sie verbringen täglich mehrere Stunden in Behandlung mit Bandagen und es ist ja auch die Speiseröhre alles betroffen, also auch das Essen ist schwierig. Gerade in einem Krimi ist das dann wirklich Höllgrotten, da hatte sie wirklich so eine Action-Szene, die Nathalie. Da habe ich sie dann sehr leiden lassen und es war wirklich schwierig, das zu schreiben, wie viel das überhaupt körperlich erträgt. Und dank meiner Kontakt, ich habe dann die junge Frau, die ich kennengelernt habe, hat die Bücher immer gegengelesen, ob das auch wirklich funktioniert oder was dann passieren würde oder ob das nicht geht. Da war ich wirklich sehr froh. Ja, das ist dann nicht ganz einfach, dann umzusetzen vielleicht. Und deshalb bin ich schon froh um den Tom, der dann manchmal einspringt für die Nathalie.
Spannend. Verlassen wir doch die Nathalie. Wir wissen, dass sie jetzt mit ihrem Ermittlerteam am Zugersee irgendwo ermittelt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Und du wohnst gerade in Luzern, hast aber auch in Zug schon gearbeitet. Gibt es eine Lieblingsstelle an dem See, die du besonders magst?
Ja, also ich kenne natürlich persönlich die Gegend um Hünenberg sehr gut, weil ich dort gearbeitet habe und dann meistens in der Mittagspause Hünenberg am See dort mein Sandwich genossen habe. Ja, das ist so meine Gegend, die ich am besten kenne von Zug. Und dann natürlich jetzt auch durch die Recherchen ist man immer mal wieder in der Stadt unterwegs. Ja, sucht sich Orte aus, die geeignet sind für meinen Krimi oder für den nächsten Krimi. Genau.
Und warum nicht Luzern? Warum jetzt Zug?
Also es ist ja so, ich schreibe zwei Krimiserien. Also die eine mit dem Ermittlertrio, mit der Trassina Investigation, die in Zug spielt. Und dann habe ich die zweite Serie, die dann im Kanton Luzern spielt. Das ist dann mit dem Polizisten, mit dem Cem und der Staatsanwältin Eva, seiner Frau. Das ist dann die zweite Serie. Deshalb möchte ich die jetzt nicht unbedingt mischen.
Du fährst also zweigleisig. Du hast zwei verschiedene Stränge, Handlungsstränge, beziehungsweise Kernfiguren, die einen in Luzern und die anderen in Zug, die haben wir jetzt gerade kennengelernt. Was macht denn die Eva Roos, die ist ja Staatsanwältin, die in Luzern tätig ist, und den Ermittler Cem Cengiz, habe ich es richtig gesprochen?
Genau, ja,
aus. Mhm. Was macht die so speziell?
Der Cem, die Idee zu dieser Figur kam mir eigentlich vor, ja, 8, 9 Jahren jetzt damals, habe ich sehr viele nordische Krimis gelesen, die immer sehr so etwas düster sind. Die Ermittler haben Drogen-, Alkoholprobleme, Beziehungsprobleme. Und dann wollte ich vielleicht, weil ich genug von diesen Krimis gelesen hatte, einen Ermittler schaffen, der eher locker ist, lässig ist, immer das Gute sieht im Menschen, manchmal auch etwas naiv, etwas kindisch vielleicht. So ein Typ, den jeder mag. Und der dann halt trotzdem durch seinen Beruf manchmal mit dem brutalen Leben auch konfrontiert wird. Aber Cem und Eva sind zwei sehr herzliche Figuren. Und Cem hat auch mit seinem Hintergrund, seine Eltern kommen aus der Türkei. Also das Multikulti dann ist wirklich in diesen Luzerner Krimis auch immer relativ stark vertreten.
Kennst du das denn gut, das türkische Milieu? Warst du schon mal in der Türkei? Oder hast du Leute, die du aus der Türkei kennst?
Meine Nachbarn früher waren Türken. Also ich wollte eigentlich, also mein Mann ist ja Ägypter. Also ich kenne den Hintergrund von den Moslems relativ gut. Ich wollte jetzt aber keinen Ägypter nehmen, weil ich hatte dann Angst, dass mein Mann da immer querschlägt und diesen Cem verdrängt oder wenn auch immer. Und deshalb wollte ich einen Ermittler haben, der von einem anderen Land kommt. Und da war die Türkei irgendwie naheliegend, auch dank meinen Nachbarn, die ich dann mal fragen konnte, wie denn der Tee gekocht wird oder was so typische Wörter sind. Oder der Cem ist ja eigentlich ein Schweizer. Er ist in der Schweiz mehr oder weniger aufgewachsen und ja, hat einfach halt seine Eltern noch mit dem türkischen Hintergrund. Genau.
Und gibt es da auch diese Übermutter, die immer dem Cem sagt, was er machen soll und was nicht?
Ja, es gibt eigentlich zwei Übermütter in den Luzerner Krimis. Die Barbara, die ist von Anfang an dabei, eine Mitte 40-jährige, rothaarige, temperamentvolle Frau mit italienischer Abstammung, die Cem immer gern bemuttert. Und dann auch seit den letzten drei Bänden auch die Susanne, die neue Chefin der Kripo. Leib und Leben bei Luzern. Man weiß noch nicht so viel über ihre Vergangenheit, aber auch eine Figur, die ich sehr gerne mag. Und also es ist wirklich so, ja, Frauenpower bei mir in der Kripo in Luzern, genau.
Das ist spannend. Also unbedingt mal beide Figuren kennengelernen oder Figurengruppen kennenlernen von der Monika Mansur, die Staatsanwältin Eva Roos und den Ermittler Cem in Luzern und natürlich das Dream Team aus Trust Investigation am Zugersee. Monika, du hast jetzt den neuesten Roman Zugersee genannt. Spielt der See eine Rolle in diesem neuen Roman oder ist das einfach nur die Umgebung, das Bühnenbild?
Nein, im neuen Roman hält der Zugersee so ein paar Geheimnisse verborgen, die dann mit der Zeit aufgedeckt werden. Das Spezielle vielleicht an dem Buch, man weiß wirklich nach einer Seite, weiß man, wer die Täterin ist, man kennt den Mord, alles, es ist absolut belegt, ohne Zweifel. Und ich habe es dann versucht, trotzdem, obwohl man auf der ersten Seite alles weiß, ein Buch zu schreiben, das über 300 Seiten lang spannend bleibt bis zum Schluss. Es geht mehr um das Motiv und das Warum. Es ist eine Reise zurück in die Vergangenheit der Täterin. Und da wird so einiges aufgedeckt, das teilweise dann auch im See verborgen liegt.
Braucht es noch etwas, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören müssen jetzt oder wissen müssen, bevor wir deine Lesung hören?
Nein, also mein Leseabteil ist eigentlich, Abschnitt ist gleich von Beginn weg. Man hört gleich die Katja Rosenstock, das ist die Mörderin, sie erzählt von ihrer Tat. Und dann auch ihr lieber Ehegatte, der arme Hubi, der dann diese Trust Investigation aufsucht und um Hilfe bittet, weil er keine Ahnung hat, seine Ehefrau, mit der er 20 Jahre verheiratet ist, die immer lieb und brav war, weil die da plötzlich einen Banker mit 29 Messerstichen am Bahnhof niedersticht. Also der arme Hubi ist so ziemlich am Durchdrehen und da kommen Nathalie, Tom und Sarah ins Spiel.
Herzlichen Dank, dann hören wir doch mal rein in Zugersee von Monika Mansur.
Sie wollen die Wahrheit, meine Geschichte. Meine Version des Todes. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Szene lebendig vor mir. Gerechtigkeit verlangt in meinem Fall nach einer Sünde. Ich sündige mit diesen grauen Händen. Blut glänzt darauf, nasses Blut, ein frisches Rot, selbst in der schwarzen Nacht. Es ist sein Blut. Er ist groß, der Mann, groß und bullig mit mürrischem Gesicht, auch jetzt, als er panisch nach Luft schnappt. Er ist für mich ein Hundesohn und er sieht aus wie ein Mann, der den Tod verdient. Es ist eine gute Nacht zum Sterben. Kein Mond, dessen Licht meinen Mord in Szene setzt. Einzig die flackernde Lampe stört, die das Schild der Bahnstation beleuchtet. Zug, Schutzengel. Wie ironisch. Die Stadt schläft, eingelullt in Regen. Es ist der 8. Juni, 15 Minuten nach Mitternacht. Der letzte Zug auf Perron 2 Richtung Luzern ist noch nicht eingefahren. Eine Handvoll Passagiere stehen auf dem Perron. Sie werden den Zug nicht besteigen. Ihre Gesichter sind zu Fratzen verzogen. Es ist die Grausamkeit der Tat, die sie abstößt. Ich kann das verstehen. Es ist der Ekel und der Schock, die sie paralysieren. Der Mann hat seinen letzten Atemzug geröchelt und liegt als Leiche neben mir auf dem kalten Beton direkt vor dem Gleis in einer Blutlache, die vom Regenwasser fortgeschwemmt wird. Ebenso die Traurigkeit, die all die Jahre wie ein gallertartiger Klumpen in mir klebte. Endlich bin ich reingewaschen. Ich setze mich neben ihn auf den Boden, reine Höflichkeit dem Tod gegenüber, und zünde mir mit den blutigen Fingern eine Zigarette an, das Fleischermesser noch in der Hand. Ich habe penibel mitgezählt. Die Gerichtsmedizin wird die 29 Einstiche in der Akte vermerken. Hat die Anzahl Wunden einen Einfluss auf die Dauer meiner Haft? Vermutlich schon. 29 Einstiche sollten reichen. Eine faire Zahl, eine schöne Zahl, eine Primzahl. Und die 29 ist der Primzahlzwilling zu 31. 31, wie die Zeit vergeht. Mit Messer und Zigarette in den Händen sitze ich also neben ihm im Regen, die Zeugen in ihrer Starre gefangen. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie ein junger Mann sein Handy zückt. Endlich, das hat ewig gedauert. Langsam stehe ich auf und setze mich ins Trockene auf die Wartebank unter dem Vordach der Haltestelle, die Leiche 2 Meter vor meinen Füßen im Freien. Das Messer behalte ich in der Hand, nicht, dass es mir jemand wegnimmt und damit die eindeutigen Spuren verwischt. Den Zigarettenstummel schnippe ich aufs Gleis. Ich warte. Das letzte Warten in Freiheit. Morgen werde ich die Schlagzeilen der Zeitungen beherrschen. Ein grausamer Mord, der rasch geklärt, aber nie gelöst sein wird. Wer bin ich schon für euch? Eine unscheinbare Putzfrau, eine graue Maus in der schillernden Geschäftswelt des ach so stillen, aber mächtigen Kantons Zug, der bloß ein kleiner Fleck auf der Schweizer Landkarte ist und dennoch als Hauptsitz einiger der größten Konzerne der Welt dient. Ein Kanton, der mehr Briefkästen hat, als er Einwohner zählt. Ein Steuerparadies für die, die wissen, wie es geht. Mich hat der Kanton verschlungen. Ich bin ein Nichts, ein Niemand. Ich bin 57, habe eine kaputte Leber und schlechte Zähne. Ich arbeite nachts als Reinigungskraft in einer Privatbank und tagsüber bin ich meinem Mann eine gute Ehefrau. Ich koche ihm frisches Gemüse, denn Vitamine sind wichtig für seine Gesundheit. Wir trinken keinen Alkohol mehr und vor 10 Jahren haben wir uns das Rauchen abgewöhnt. Die Zigarette heute Nacht zählt nicht. Einmal im Monat leiste ich mir den Besuch beim Coiffeur. Meine farblosen Locken sind schwer zu bändigen. Ich bin es nicht. Ich bin meinem Mann treu und bezahle pünktlich die Rechnungen und bin im Samariterverein. Und ich bin eine Mörderin. Habe ich Ihnen gesagt, wie ich heiße? Mein Name ist Katja Rosenstock, aber das haben Sie sicher bereits herausgefunden. Hubertus Rosenstocks Café schwappte über. Bitte nennen Sie mich Hubi. Tom schätzte sein Alter auf gut 65. Er starrte auf das blaue Halstuch, welches Hubi trug. Für ein Halstuch war es im Juni definitiv zu warm, auch wenn das Wetter dieses Jahr keinen Frühsommer zu kennen schien. Natalie eilte mit einer Haushaltspapierrolle herbei und wischte den Kaffee vom Tisch. »Oh, sorry, ich habe es zu gut gemeint mit dem Kaffee. Die Tasse war übervoll.« Hubi begann fürchterlich zu weinen, was das Problem mit der Tasse in seiner Hand nicht löste. Natalie wischte nach. Als Tom vor einer Viertelstunde in der Detektei eingetroffen war, saß Hubi bereits mit Natalie im Besprechungszimmer. »Wir helfen Ihnen, aber dazu müssen Sie uns erzählen, was passiert ist.« Tom hatte einige Worte abgespeichert, die aus Hubi herausgeplatzt waren. »Ehefrau«, »Gefängnis«, »Mörderin«. Die drei Worte reichten aus, um Toms Interesse zu wecken. Auf jeden Fall waren sie verheißungsvoller als Ehefrau, Schlafzimmer, Fitnesstrainer. Natalie nahm Hubi die Tasse ab, was für ihre Hände keine leichte Aufgabe war. »Vielleicht lieber einen Espresso in einer großen Tasse?« Tom zog einen Papierblock heran. Er war ein Kerl der alten Schule. Stift und Papier mochte er lieber als einen Bildschirm und eine Tastatur. Die Kaffeemaschine ratterte im Hintergrund. »Also, Herr Rosenstock, Hubi, wissen Sie was? Nennen Sie mich Tom. Wir mögen es bei der Trust Investigation unkompliziert.« »Ich bin Natalie«, rief Natalie herüber. »Also, Hubi, um Ihnen helfen zu können, müssen wir die ganze Geschichte kennen von Beginn weg.« Hubi nickte heftig. »Deshalb bin ich hier. Ich will Sie beauftragen, die Wahrheit herauszufinden. Ich kenne nämlich nur das Ende.« Tom wartete die folgenden Schluchzer ab, während Natalie Hubi den Espresso in einer großen Tasse servierte. So dürfte es gehen. Es ging. Hubi trank den Kaffee in 3 kurzen Zügen aus, ohne einen Tropfen zu verschütten. Er war ein großer Mann, gut genährt, auf eine schlichte Art elegant. Er trug eine graue Hose, ein weißes Hemd und ein dunkles Sakko, dazu diesen blauen Baumwollschal. Seine spärlichen Haare waren weiß, die buschigen Augenbrauen aber dunkelgrau. Natalie setzte sich neben Tom und zog ihren Laptop heran. »Warum beginnen wir dann nicht mit dem Ende und rollen die Geschichte von hinten auf? Was ist letzte Nacht passiert? Es geht um Ihre Frau, richtig?« »Ja, mein Täubchen, Katja. Sie wurde verhaftet.« Hubi stöhnte. Die Polizei sagt, sie sei eine Mörderin. Wen soll ihre Frau ermordet haben? Fragte Tom. Ich weiß es nicht. Einen Mann beim Schutzengel. Natalie tippte mit zwei Fingern auf der Tastatur ihres Laptops herum. Zugschutzengel? Die Bahnstation? Hubi nickte. Wie hat die Polizei ihre Frau gefasst? Fragte Tom und schrieb fleißig Worte aufs Papier, damit er mit Natalie mithalten konnte. Katja hat den Mann getötet und dann auf die Polizei gewartet. Wie hat sie ihn getötet? Fragte Natalie. Hubis Hand schnellte an seinen Mund, die Augen füllten sich mit Tränen. Mit einem Messer, unserem Messer. Die Polizei hat es mir gezeigt. Ich kenne das Messer, habe es Katja zu Weihnachten geschenkt. Es hat ihren Namen eingraviert. Sie beschwerte sich immer über ihr altes, stumpfes Fleischermesser. Dieses war teuer, beste Qualität, ein Unikat. Katja freute sich darüber, sagte, damit Fleisch zu schneiden sei, als würde man durch Butter stechen. Sich der Bedeutung seiner Worte bewusst werdend, schniffte Hubi lauter. Über 20. Über 20 was? Fragte Tom. Messerstiche. Diese Information musste Tom erst einmal sacken lassen. Hubis Frau hatte einen Mann mit über 20 Messerstichen getötet. Mit was für einer Frau war der gute Hubi verheiratet?
Das war Monika Mansur mit ihrem neuesten Roman Zugersee. Monika, ich konnte es mir nicht verkneifen. 111 Pferde, die man kennen muss. Das ist nun wirklich nicht das allerneueste Buch von dir, aber es hat mich natürlich angesprochen. Allein schon die Fragen, die ich da so angeteast bekam, welches Pferd konnte rechnen, wie hieß das schlechteste Rennpferd aller Zeiten und welches Ross entkam knapp dem Schlechter und wurde zum Champion. Sind Pferde dein Steckenpferd?
Ja, ich liebe Pferde. Ich bin mit Pferden aufgewachsen auf unserem Hof. Wir hatten zwei, drei Pferde. Ich habe ein paar Jahre voltigiert, Reitstunden genommen und dann meine Leidenschaft war vor allem das Wanderreiten. Ich liebte es, mit dem Pferd hinauszugehen übers Wochenende, mit dem Schlafsack irgendwo übernachten. Ja, das war so meine Welt. Leider habe ich heute kein Pferd mehr, aber im Herzen ist man immer Pferdeliebhaber, denke ich. Und ich kam dann auf die Idee von diesem Buch und habe einen Verlag angefragt, ob ich das denn machen dürfte. Es gibt so viele Geschichten über so tolle Pferde und ja, ich hätte, glaube ich, 1111 Pferde schreiben können.
Was war denn dein Lieblingspferd oder deine Lieblingsgeschichte in diesem Buch?
Ich glaube, das Pferd, das ich am meisten geliebt habe, das hieß Kin-Chem. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das war ein Rennpferd. Damals wurden die noch im Bahnwaggon transportiert. Das war irgendwie vor vielen, vielen Jahren. Und die liebte das Bahnfahren. Also sobald sie in den Zug einstieg, hat die sich hingelegt, damit sie dann schön entspannt zur nächsten Rennstrecke fahren konnte. Sie hatte eine Katze, dieses Pferd. Die Katze musste immer mit, sonst stieg sie nicht in den Wagen. Und die war dann so cool, die hat noch gegrast und gefressen vor dem Start und dann ging sie in die Box und los und hat gewonnen und dann wieder zurück in den Bahnwagen. Also ein total cooles Pferd, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, also extrem fokussiert, oder?
Ja, sehr. Energie gespart, wo es nur geht und dann den Minuten, in denen es zählt, hat sie es
Also
rausgelassen.
kann man ja anscheinend dann auch seit 2014 schon 11 Krimis schreiben.
Ja, genau, so macht man das.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Monika ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie hat es gerade vorhin selbst nochmal erwähnt, hatte ein eigenes Pferd, war auch tätig in Australien beim Viehtrieb. Und
Vietri, ja.
genau, und 13 Jahre lang hast du tätowiert, du hast eine Whiskybar geleitet. Ich habe mich nachher gefragt, das sind nur so ein paar ganz wenige Ausschnitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie sie recherchieren, finden Sie noch ganz viel mehr. Und ich habe mich gefragt, warum bist du kein Cowgirl geworden?
Ja, gute Frage. Ich weiß auch nicht. Ich brauche immer die Abwechslung in meinem Leben. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch so viel gemacht, um möglichst viel Lebenserfahrung zu sammeln, damit man dann gute Krimis schreiben kann. Die Landwirtschaft, ich glaube, täglich, um damit zu leben, ich weiß nicht, das wäre mir dann vielleicht doch etwas zu anstrengend, weil ich kenne es von meinen Eltern, man hat fast nie frei, man hat fast nie Ferien, man arbeitet von morgens 5 bis abends 7. Ich arbeite auch viel, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, heute mein Leben etwas, ja, unabhängiger zu gestalten. Aber der Traum vom Viehtrieb, der hat sich damals schon erfüllt und das war auch wirklich cool. Also das möchte ich nicht wissen, was ich dort machen durfte.
Gibt es denn irgendwo eine Geschichte, wo etwas aus dem, was du hier erlebt hast in deinem Leben schon, wo wir das wiedererkennen können?
Ja, das ist im zweiten Buch von der Zugreihe der Wildspitz. Dort geht es um eine Seuche, um ein Virus, um die Tollwut. Das habe ich noch geschrieben vor dem ganzen Corona-Ausbruch. Und die Tollwut ist etwas, die habe ich als Kind sehr intensiv miterlebt, weil unser Hof war auf einer Waldlichtung und wir hatten sehr viele Fuchsbauten und sehr viele Füchse und sehr viele Füchse mit Tollwut. Also Regel Nummer eins, nie ohne einen Stecken in der Hand in den Wald gehen. Ich habe auch viele Begegnungen mit tollwütigen Füchsen gehabt und viele erschossene Füchse gesehen. Oder mein Vater hat viele erschossen. Ich sah, wie ein Fuchs einen Traktor angriff und, und. Und das hat mich sehr geprägt. Und das konnte ich so in diesem Buch verarbeiten. So, genau, das hat mir vielleicht auch geholfen, über dieses Trauma ein wenig hinwegzukommen von der Tollwut.
Monika, jetzt ganz zum Schluss, wir haben noch einen Veranstaltungshinweis. Du hast eine Lesung am Donnerstag, am 9. Juni, 19.30 Uhr in der Bibliothek Hünenberg. Kannst du uns noch ganz kurz sagen, was du da liest?
Ja, dort werde ich sicher mein neues Buch vorstellen, den Zugersee, daraus lesen. Und ja, ich bin dann gespannt, wie dieses Buch bei den Zugern ankommt und welche Fragen da kommen. Und freue mich sehr, dass jetzt wirklich wieder mehr Lesungen auch kommen und ja, man den Kontakt wieder hat, auch mit dem Publikum.
Ich glaube, das schätzen alle Autorinnen und Autoren. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und auch ganz spannende Fragen aus Zug zu deinem neuesten Buch. Herzlichen Dank, dass du jetzt heute bei mir warst im Studio. Die Veranstaltung in Hünenberg mit der Monika Mansour live werden Sie in den Shownotes finden. Herzlichen Dank, Monika, dass du heute da warst.
Danke dir vielmals für das Interview. Herzlichen Dank.
Wir machen Krimis erlebbar.